Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallöchen.
Naja, und ich hatte mir fest vorgenommen, heute nicht so lange mit dir vorher zu quatschen. Ja.
Das hat ja sehr gut funktioniert. Also ein Strich, den wir hier auf der Bucketliste schon mal abhaken können oder eine Position.
Ja, dafür haben wir jetzt ausführlich über Maverick gesprochen.
Ja.
Mhm. Ja, fast. Ja, ein bisschen was über Maverick gesprochen und müssen es nicht im Podcast tun.
Ich hatte das große Glück, ihn mir anschauen zu dürfen. Also was heißt, mittlerweile dürfen es ja alle, glaube ich. Ne? Also ich war in einer Pressevorstellung, wann war denn das? Mittwochvormittag, glaube ich. Kann das sein?
Keine Ahnung. Ja, wo andere Leute arbeiten müssen.
Wo andere Leute arbeiten müssen, saß ich dann mit vier, ich will jetzt nicht sagen Kollegen, weil ich würde mich jetzt nicht als Journalist bezeichnen, aber trotzdem war ich in einer Pressevorführung, saß ich dann in einem sehr großen Kinosaal, ja.
Schön, ja, schön. Vor allem hat es garantiert gelohnt, ja. Ich habe so viel Promos gesehen zu dem Film. Der muss einfach.
Also ich sage mal so, wer Top Gun, also den ersten Teil, gemocht hat, der wird nach dem zweiten Teil, was ja letztendlich die Maverick-Geschichte ist, sagen, die 36 Jahre Wartezeit hat sich gelohnt. Also der Film ist grandios, also absolut, das hat sich echt gelohnt, da reinzugehen. Ja,
ja, vor allem, es haben ja anscheinend wirklich alle so viel Spaß gehabt dabei, die würden gerne noch weitermachen. Also mal gucken, ob sich das ähnlich wie Mission Impossible vielleicht jetzt doch noch zu einem Franchise entwickelt, ja.
Ja.
Dass wirklich vielleicht noch weitere Filme kommen, ja.
Das könnte aber auch gefährlich sein, wenn man das überstrapaziert, das ganze Thema.
Ne? Ja, mit Mission Impossible soll es ja jetzt mit den nächsten zwei dann auch quasi fertig sein. Mhm. Die wurden ja, glaube ich, so viel ich weiß, back-to-back jetzt gedreht, sind in der Post-Production, also müsste ja demnächst auch zumindest mal der erste wahrscheinlich jetzt demnächst kommen. Und haben ja dann quasi, soll ja dann auch abgeschlossen werden, die Reihe. Fast and the Furious sagt ja auch von sich, dass wir demnächst jetzt fertig sind. Ich glaube, wird auch nochmal zwei Teile geben und dann soll es rum sein. Mhm. Von daher, so die ganz großen Blockbuster-Franchises gehen anscheinend jetzt ihrem geplanten Ende entgegen. Ja, muss man mal gucken. Ich fand ja eigentlich, dass ich gerade Fast and the Furious sehr gut entwickelt hat und die Filme eigentlich nicht unbedingt besser, aber sie wurden auf jeden Fall nicht schlechter als die Vorgänger. Und genauso Mission Impossible wurde ja, oder gerade die letzten auch, ja, haben mir sehr gut gefallen. Von daher eigentlich schade, aber wenn es mit dem Big Bang aufhört, warum nicht? Lieber auf eine High Note enden, als irgendwo in der Mittelmäßigkeit versinken und endlos weitermachen. Dann lieber wirklich ein schönes Ende. Ja, dazu, und das war's dann, ja. Da kann man sich nochmal freuen, hat was Schönes zum Abschluss gehabt, und das war's.
Ja. Mhm. Ja. Gut. Obwohl, Fast and the Furious gab's ja auch Höhen und Tiefen, also da gab's gute Teile und schlechte Teile.
Vor allem viel Drama. Ja, wobei, wie gesagt, die letzten fand ich eigentlich, wie gesagt, da kann man ja, über Geschmack lässt sich ja vortrefflich streiten, aber ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall nicht schlechter als die Vorgänge wurden. Teilweise ja immer mehr over the top, ja, und das ist ja eigentlich ganz nett und vor allem für so eine seichte Kinounterhaltung ja auch nichts Verkehrtes. Und ja, wie gesagt, wenn man nichts mit dem Film oder mit dem Thema an sich anfangen kann, okay, klar.
Ja klar, man muss halt wissen, wo man reingeht. Es ist halt Popcorn-Kino, es ist Action-Kino, ist klar.
Und wie gesagt, es gab halt einiges an Drama, gerade Dwayne Johnson, Vin Diesel,
ja.
Den Spin-off, den sie gemacht haben mit Hobbs & Shaw. Okay, ja. Mal gucken, ob sie sich vielleicht doch nochmal zusammenraufen können, auch wenn es die Absage gibt von Dwayne Johnson. Muss man mal gucken, ob es vielleicht doch irgendwo vielleicht ein gutes Argument gibt, Koffer voll Geld oder so. Wobei, ob man mit Geld Dwayne Johnson mit Geld locken kann, ja, der schwimmt ja so in Geld.
Ja, aber du weißt
oder
ja.
Der ist so, sagen wir mal so, der ist so gut im Geschäft, ich glaube nicht, dass er da auf einen weiteren Fast and Furious irgendwie angewiesen wäre.
Du weißt ja, wenn man viel hat, dann möchte man gerne noch mehr haben, ne? Das ist so. Oder es ist oft so. Nicht bei jedem, aber es ist halt leider oft so.
Ja, okay. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, die 300, 500 Millionen, die ich jetzt für den Film kriege, die spende ich dann mal gleich auf ein Kinderwohnheim. Oder, ne, was ist ein Kinderwohnheim? Aber Kinderhilfe auf Hawaii oder so.
Möglich,
Weiß man ja nicht, ja.
Ja.
dann sagst du, okay, da habe ich mal hier 2 Monate meiner Lebenszeit in ein gutes Projekt investiert, ja. Kann man ja auch machen.
Kann man auch machen, ja. Genau. Gut. Aber was man auch machen kann, das ist ein wenig Druck ausüben auf seine Lieferanten oder auf seine Auftragsfertiger. Was Apple jetzt vermehrt tut, hast du das mitbekommen?
Nicht so wirklich.
Naja, in der letzten Woche hatten wir auch schon darüber berichtet, dass, dass Apple ja vermehrt darauf hingeht oder dahin gehen möchte, dass außerhalb von China produziert werden soll. Also vermehrt in Indien etc. In Indien,
ach so, ja, genau.
In Indien wird ja schon einiges produziert, was das iPhone anbelangt. Mhm. Also gewisse Linien werden ja damit mittlerweile produziert, auch die aktuellen Geräte werden dort produziert, ja. Aber nicht das komplette Output. Und das wollen sie jetzt halt Stück für Stück nach oben fahren und legen ihren Auftragsfertigern nahe, das Ganze outzusourcen, also außerhalb von China das Ganze zu machen. Und da sieht es im Moment so aus, dass da verstärkt, also noch mehr auf Indien gesetzt wird. Da gibt es auch einen sehr interessanten Wall Street Journal Bericht oder Artikel dazu. Das Ganze hat aber auch im Moment seine Schattenseiten, weil durch diese extreme Verlagerung der Produktion entstehen natürlich dort auch vor Ort gewisse Probleme, sprich die hygienischen Verhältnisse. Letztens gab es Berichte über eine Lebensmittelvergiftungsgeschichte und so weiter, sodass dann auch dort schon durch diese extreme Ansammlung an Arbeitskräfte teilweise die Produktion für einige Tage heruntergefahren werden musste.
Ist das nicht auch Indien, gerade mit den Berichten über diese Jahrhunderttemperaturen, die sie aktuell wieder haben?
Das kommt auch noch dazu.
Dass die im Sommer jetzt doch Temperaturen von über 40 Grad wieder erwarten. Inwieweit das natürlich dann, ja.
Naja, da gab es ja eine Hitzewelle vor ein paar Wochen oder gibt es glaube ich immer noch. Da bin ich jetzt nicht so ganz genau im Thema, ob es da immer noch die Hitzewelle vorherrscht. Aber da waren wir ja schon bei 40, 45 Grad. Und das spielt natürlich auch noch dort hinein, dass das natürlich keine angenehmen Bedingungen sind, um da noch die Produktion noch mehr nach oben zu fahren. Ne?
Ja, das sind halt alles Herausforderungen, die man sich dann gerade auch als Apple stellen muss, die ja viel Wert drauf legen, da auch die Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferer ja im Blick zu haben und für gute Verhältnisse alle in dem Rahmen, der halt gesteckt ist, quasi auch gesetzlich halt entsprechend umzusetzen, wo sie auch immer viel Wert drauf legen. Das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung in einem Land, das dann auch da oder diese Herausforderung hat, das entsprechend halt auch umzusetzen, ja, was die Sache natürlich nicht billiger macht. Ja,
naja, auf jeden Fall. Mhm. Und natürlich durch die logistischen Probleme ist natürlich die Umstellung von China auf Indien ja auch nicht so einfach. Das braucht natürlich auch wieder Zeit, die Apple im Moment absolut nicht hat. Sie haben zwar vieles, aber Zeit haben sie im Moment wirklich nicht. Das ist das große Problem.
Ja, und das ist ja nicht nur Apple.
Das ist
viele andere Firmen stehen ja vor derselben Herausforderung. Ja.
Bloß bei Apple hat man im Moment das Gefühl, dass es jetzt massiv auftritt, was sie im Vorfeld halt immer nur punktuell hatten, kommt jetzt mehr oder weniger in größeren Wellen oder in größeren Tiefschlägen auf Apple zu. Ne? Also das
Klar, die Situation, die wir aktuell nach wie vor immer noch haben, da die ganzen Corona-Nachbeben, ja, die ganzen Schwänze, die sich da einfach oder die Probleme, die man vor sich oder vor einem hergeschoben werden, ja, der Schwanz, der einfach nicht abreißt, nee, wie sagt man da? Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Das sind natürlich Sachen, die das Ganze oder die Entwicklung beschleunigen.
Ja.
Und Apple arbeitet ja schon seit Jahren dran. Also die hat gerade in Indien mit der Fertigung, die sie da hatten, mit dem iPhone SE, mit dem Mini, mit den aktuellen Modellen, die haben ja nach und nach angefangen, die Produktion da auszubauen, auszuweiten. Ich denke mal, die würden gerne schneller machen. Gerade auch was iPad-Produktion betrifft, andere noch, MacBook Pro etc., Quanta. Dass da allerdings, wie gesagt, einmal die Corona-Problematik, die wir nach wie vor immer noch haben, was sich durch die ganzen Lieferketten einfach durchzieht, plus halt jetzt nochmal die Krise mit Ukraine, mit dem Krieg, mit den Herausforderungen, die sich da wieder stellen, das sind alles Faktoren, die es natürlich jetzt schwieriger machen. Aber da kann man auch sagen, ja, da ist Apple ja in der Situation, dass sie, wie gesagt, nicht erst seit heute ja damit anfangen. Von daher sind sie in der glücklichen Lage, ja, bereits bestimmte Möglichkeiten in anderen Ländern ja auch zu haben. Haben da entsprechend schon, wie gesagt, Anlagen stehen, Kontakte geknüpft. Das läuft ja alles schon. Andere Firmen fangen ja jetzt erst an. Oder haben im letzten Jahr angefangen, sich umzugucken. Da ist es wahrscheinlich, denke ich mal, noch schwieriger. Plus, was natürlich Apple einfach in die Hände auch spielt, ist den Erfolg, den sie haben. Die Stellung im Markt einfach und natürlich, ja, die Kasse.
Ja, klar.
Die müssen nicht erst irgendwo Investoren auftreiben, beziehungsweise Banken die Tür einrennen. Die haben da eine kleine Kriegskasse, was ihnen das Leben da auch schon ein bisschen einfacher macht, ja.
Das ist der riesengroße Vorteil. Das ist richtig, ja. Sie können das, das Problem teilweise mit Geld kompensieren. Wunder können sie dadurch auch nicht vollbringen, aber es wird einiges sehr viel leichter dadurch, klar.
Ja, das ist halt eine Baustelle weniger, über die halt Gedanken machen muss.
Auf jeden Fall. Und das ist eine essentielle Baustelle. Das ist jetzt nicht gerade unerheblich, trivial, genau. Das ist richtig. Mhm. Gut, und dann gibt's noch einen Bericht von Nikkei Asia, dass ein neues iPhone-Modell, also aus der Produktreihe der kommenden iPhone-Geräte, also der 14er-Serie, wohl verzögert auf den Markt kommen soll. Mittlerweile geht man ja davon aus, dass das iPhone 14 Max, der das quasi nachrückt zum iPhone 13 Mini. Das Mini soll ja rausfliegen und dafür soll ein günstiges Max-Modell kommen. Also nicht das Pro Max, sondern in der günstigen Linie soll es ein weiteres Modell geben, oder besser gesagt, das Max soll das Mini ersetzen. Und genau dieses Modell sei im Moment 3 Wochen hinter dem Zeitplan. Und von daher geht man davon aus, dass das Gerät auch nicht zum üblichen Release kommen soll, oder zum Release wohl schon, zum Vorstellungstermin schon, aber es soll halt nicht zum gleichen Zeitpunkt erscheinen wie die anderen Modelle oder nicht verfügbar sein wie die anderen Modelle. Das ist im Moment die Prognose von Nikkei Asia.
Ja, ja. Wobei, wenn es wirklich nur 3 Wochen sind, das ist so ein Witz.
3 Wochen hinterm Zeitplan der Produktion, ob das dann auch so kurz nur sein wird zum Verfügbarkeitstermin am Markt, das ist jetzt eine andere Situation.
Ne? Ja, aber wie gesagt, 3 Wochen, selbst wenn du sagst, okay, wir hängen hier momentan hinter, selbst wenn, es ist ja im Prinzip unerheblich, ob sie 3 Wochen später anfangen mit einer Produktion, ob sie 3 Wochen später irgendwelche Teile kriegen, ob sie von den Stückzahlen, die sie produzieren wollen, 3 Wochen hinterherhängen. Mein Gott. 3 Wochen sind jetzt nicht eine Riesenansage. Wenn sie Stückzahlen haben sollten, spielt's ihnen ja im Prinzip, klar, würden sie sich auch wünschen, wir hätten mehr zum Marktstart. Aber auch gerade da, wenn du 2 Geräte hast, diesen Rucksack ausverkauft, ja, suggeriert ja im Prinzip auch wieder eine große Nachfrage nach dem Modell. Dann verkaufst du eben halt, oder dann hast du eben entsprechend lange Lieferzeiten, oder aber, wenn es wirklich hart auf hart kommt, fängst du mit deinem Vorverkauf oder beziehungsweise mit der Auslieferung dann ein bisschen später an. Aber 3 Wochen ist doch.
Ja, klar. Gott,
3 Wochen ist jetzt nicht die Welt. 3 Monate, ja, okay, da würde ich mal anfangen, ein bisschen Kopfschmerzen zu kriegen. Beziehungsweise nicht ich, aber Tim Cook hätte dann wahrscheinlich ein bisschen Kopfschmerzen, wie sie das dann eventuell über einen gestaffelten Release machen müssten oder wie sie das überhaupt gestalten wollen dann. Mit der Vorstellung, du hast alle Geräte vielleicht zum Tag X, nur dieses eine Modell, wie gesagt, entsprechend später. Okay, ja, aber 3 Wochen. Die kannst du, glaube ich, wirklich damit überbrücken, dass du die Geräte, die du hast, mit in den Store stellst und dann ist es eben innerhalb von 3 Stunden ausverkauft.
Ja, möglich. Dann,
und ob das dann 1 Million Geräte waren oder nur 100.000, Apple sagt es doch sowieso nicht, ja.
Aber ich glaube, das hatte Apple schon mal gemacht. Es gab, glaube ich, ein neues iPhone, wo schon mal ein verzögerter Marktstart war. Ich weiß es aber nicht, welches Gerät es war. Dass gewisse Modelle sofort verfügbar waren und andere Modelle, glaube ich, dann einen Monat später erst verfügbar waren. Das ist jetzt nicht ganz neu. Das würde sich wiederholen, wenn das jetzt so stattfinden würde. Also das hat, ich glaube, das war das erste Plus-Modell von Apple. Ich weiß es nicht mehr auswendig, keine Ahnung.
Ich bin auch der Meinung, es wäre eins der großen Varianten gewesen, aber
ja, genau. Irgendwas war es, also auch eine neue Produktkategorie war das, ja. Oder Modellkategorie letztendlich. Ja. Naja gut, sei es drum, schauen wir mal. Aber trotz alledem, dass Apple so Probleme hat, Komponenten ranzubekommen, scheinen sie wohl ihrer Prinzipien treu zu bleiben und sagen wir mal so, absolute Hardliner zu sein, was man lesen konnte, weil im Moment sieht es aus, dass sie einen Zulieferant oder einen Zulieferanten rausschmeißen. Hundertprozentig klar ist das noch nicht, ob das stattfinden wird, aber es sieht ganz danach aus. Die Firma BOE ist ja ein weiterer Lieferant für OLED-Panels bei Apple und die haben wohl ohne Rückfrage Spezifikationen am Panel geändert. Also das haben sie mit Apple nicht abgesprochen. Das hat Apple mitbekommen und die haben gesagt, nö. Dann legen wir das erstmal zur Zeit auf Eis und machen jetzt erstmal so nicht weiter. Und es sind im Moment 30 Millionen OLED-Panels gefährdet, für Apple produziert zu werden von BOE. Also das ist die Bestellmenge, die im Raum steht. Und es ist wohl so weit gekommen, dass sogar Top-Manager nach Cupertino geflogen sind, um das Ganze zu beschlichtigen. Aber das hat wohl auch keinen Erfolg gehabt. Der aktuelle Stand ist so, dass es zwar keine konkrete Absage gibt, aber es gibt auch keine Freigabe für die Produktion von dieser doch immensen Stückzahl. Jedenfalls für BOE ist das eine immense Stückzahl von 30 Millionen Panels.
Für Samsung ist das eine schöne Stückzahl, ja.
Ja,
Euro oder Dollar.
Nee. Obwohl man sich, wenn man sich die Stückzahlen anschaut, ist jetzt BOE der kleinste Lieferant vom Volumen her. Also LG und Samsung sind ja die beiden Hauptlieferanten der Panels derzeit und die sollen wohl auch die beiden Anteile übernehmen. Also die sollen wohl dann jeweils 15 Millionen Panels mehr produzieren. Angeblich sei das auch für die beiden kein Problem. Ja. Gut, kann man jetzt drüber diskutieren. Ich finde, das ist aufgrund dessen, dass sie das ohne Absprache geändert haben, das Ganze, oder die Spezifikation ohne Absprache geändert haben, schon ein Vertrauensmissbrauch. So sieht es Apple auch und haben dann einfach gesagt, nö, das ist so nicht richtig. Kann ich nachvollziehen, ja, schon richtig so. Ne? Auch wenn es ja nur...
Alle ohne, du weißt ja auch nicht, was für ein Rattenschwanz kann das eventuell wieder mit sich ziehen. Ich kriege jetzt die Story nicht mehr ganz zusammen. Ich hatte sie mal gelesen. Da war ja auch irgendwie, mussten sie aufgrund von, ich glaube auch Lieferengpässen oder irgendwelchen Problematiken in ihrer Lieferkette, mussten sie da was an den Spezifikationen ändern. Da ging es, glaube ich, um diesen... lass mich jetzt lügen. Bevor ich jetzt was Falsches sage, auf jeden Fall mussten sie was an den Displays ändern und wie du schon erwähnt hast, haben sie es halt nicht mit Apple abgestimmt und haben Panels geliefert, die nicht ganz den Vorgaben entsprochen haben. Das hätte auch böse enden können. Anscheinend konnten sie ja nach wie vor noch verwendet werden, die Panels. Aber das ist natürlich schon nicht ohne, ja.
Ja, und ich meine...
Vor allem bei den Stückzahlen. Stell dir mal vor, du kriegst da hier Millionen von Displays geliefert und die weichen dann irgendwie 0,5 Mikrometer ab, ja, und passen nicht mehr in dein Gehäuse rein.
Genau, und ich...
dumm gelaufen.
Naja, also ich glaube, solche Veränderungen wäre BOE schon bewusst, dass man das nicht einfach durchführen kann. Es ging da wohl um technische Spezifikationen. Ja,
das liegt noch innerhalb der Toleranzen.
Ja, ja, klar, nee, da wohl kaum bei Gehäusegrößen oder bei Panelgrößen. Es ging wohl um Spezifikationen, die den negativen Output reduziert. Also das soll wohl auch nicht unbedingt dahin gehen, dass es irgendwie negativ ist für die Display-Darstellung in irgendeiner Form. Also die Qualität soll an sich dadurch nicht schlechter werden. Ich glaube, Apple ging es ja einfach nur ums Prinzip. So nach dem Motto, ihr habt hier was geändert und habt uns nicht informiert. Das ist ein Vertrauensbruch und das sehe ich genauso. Wenn ich jetzt irgendwo was bestelle und mein Lieferant ändert eigenmächtig eine Spezifikation von dem Produkt und ich bekomme das mit, dann würde ich genauso auf die Barrikaden gehen, weil wir haben einen Vertrag geschlossen, der Vertrag hat die und die Bestandteile und beinhaltet die Spezifikation und hier wird eigenmächtig was geändert und das ist ein Vertragsbruch und das ist auch ein Vertrauensbruch. Egal, ob das noch so eine unwichtige Veränderung ist oder ob das relevant ist für die Produktqualität, egal, es ist eine Veränderung und da kann ich Apple verstehen. Ist meine Meinung. Weil Verträge sind dazu da, um eingehalten zu werden, von beiden Seiten.
Hm? Ja, wie gesagt, du weißt ja auch nicht, welche Auswirkungen kann das haben. Von daher, ohne Rücksprache immer schwierig.
Genau. Und im Endeffekt scheint ja diese Spezifikation jetzt nicht unbedingt so ganz unwichtig gewesen zu sein, sonst wäre sie ja nicht vertraglich vereinbart gewesen. Also es muss ja eine vertraglich vereinbarte Spezifikation gewesen sein. Sonst hätte Apple ja nicht das moniert und hätte ja nicht gesagt, hier, ist nicht, das entspricht nicht unseren Vereinbarungen. Naja. Ich kann auch die Firma BOE nicht verstehen. Ich meine, die wissen doch, wie Apple drauf ist und dass die jetzt nicht mal so nonchalant darüber hinwegsehen. Die wissen doch, dass es Apple war, dass die sich das überhaupt trauen, einfach mal ohne Absprache Spezifikation zu ändern. Das kommt noch dazu. Ich meine, das ist Apple.
Ja, entweder waren sie so blauäugig und haben gehofft, dass es nicht auffällt.
Ja.
Und du weißt auch nicht, was waren wieder oder welche Vertrags Strafen sind halt da entsprechend enthalten. Es kann natürlich auch sein, wenn sie die nicht fristgerecht geliefert hätten, ja, zumindest mal Anteil X, ja, von der Menge, die bestellt war, dass sie, keine Ahnung, ja, irgendwie, keine Ahnung, eine Million oder so Strafzahlung oder irgendwas bekommen hätten, ja. Da gibt's ja teilweise abstruse Klauseln in so Verträgen. Da haben sie gesagt, okay, wir kriegen es jetzt nur so hin, lass uns das mal machen, fällt eh keinem auf.
Ja, okay.
Und im Endeffekt sparen wir vielleicht pro Pendel nochmal einen Cent oder so. Das ist natürlich dann ganz übel.
Ja, gut, man kennt nicht die hundertprozentigen Hintergründe, das ist korrekt.
Naja. Nee, aber ohne Absprache, du kannst da keine eigenmächtige Änderungen machen. Klar, sollten die null Einfluss haben auf das Produkt, was du lieferst, und es ist wirklich nirgends festgehalten, dass du irgendwas Bestimmtes halt in dem Aufbau deines Produkts halt machen musst, ja, und du machst da eine Änderung. Okay, ja, ist halt die Frage. Aber klar, wenn das alles vorher schriftlich festgehalten ist, wie das Ding, was du verwenden darfst, wie du es verwenden musst, ja, wie du es machst, ja, und wie ich es dann auch letztendlich geliefert kriege, und es ist halt nicht so, dann warum machst du das ohne Rücksprache zu halten? Ja?
Genau. Genau.
Wenn ich sage, ich will Produkt B und wie und was ist mir scheiße, oder ich will halt das und das haben und wie ist mir egal, dann okay.
Richtig.
Mach halt.
Und wie ich eben schon sagte, es scheint ja so ein Punkt zu sein, wo es halt keine Freiräume gibt, weil es ja halt fixiert worden ist in den Verträgen. Also von daher wird es schon berechtigt sein.
Nicht so ohne, ja.
Na gut. Ja, das zum Thema Lieferkette, würde ich sagen. Und dann lass uns doch mal in das Thema WWDC 2022 einsteigen, weil mittlerweile haben wir Einladungen bekommen. Besser gesagt, Pressemitteilungen.
Wir haben Einladungen bekommen?
Nee, leider nicht.
Hattest du dich beworben? Nö.
Nee, um Gottes Willen. Ja. Ich flieg doch jetzt nicht in so einem Rosinenbomber in die Staaten, um Gottes Willen.
Mit einem Rosinenbomber vielleicht noch.
Ne? Ah, gut. Aber wir sind immer noch mitten in einer Pandemie. Ich glaube, das vergessen einige Leute immer noch. Also das Thema die Pandemie.
Das Thema ist durchgestanden. Ist
bei ganz vielen wohl extrem in den Hintergrund, in den Hintergrund gelangt.
Ja, definitiv, ja.
Ja. Und ich sage euch, der Herbst, der wird bei einigen Leuten böses Erwachen bringen. Das ist jetzt mal meine Erfahrung,
okay, das
meine
Prognose. Mal abwarten.
Naja.
Das muss man mal abwarten, wie das alles sich entwickelt. Aber aktuell ist für viele das Thema auf jeden Fall durch, ja.
Ja.
Wenn du auch gerade mal guckst, wir hatten ja jetzt gerade ja in auch wieder das SWR 3 Open Air, was da abging. War teilweise jetzt auch nicht so, ohne wenn man mal guckt, wie viel, oder das ist noch gar nicht mal so lange jetzt vorbei, aber her ist ja mit den ganzen Vorschriften, die du etc. alles hattest, ja, und jetzt hast du halt wieder solche Open-Air-Veranstaltungen.
Ja. Naja.
Aber es ist ja keiner gezwungen hinzugehen.
Ja, ja, und ist immerhin Open Air, da ist noch ein bisschen Luft, aber trotzdem, wenn da so ja, okay, zigtausend Menschen, da
genau,
ne, das ist ja nicht so, dass man
Feiern sind, na, zu fortgeschrittener Stunde,
ja,
ja, sind auch nicht mal alle nüchtern, also von daher.
Ja, ja, so ist es.
Ja.
Na gut, jedenfalls gab es eine Einladung, der deutsche Subtitle hieß, der Countdown läuft. Das kann man natürlich jetzt sehr. Dennoch,
das stimmt.
Das kann man jetzt natürlich so interpretieren, dass der Countdown bis zum 6. Juni läuft oder dass man sagt, das ist jetzt meine Interpretation, dort wird schon mal für die Entwickler eine Entwicklungsumgebung vorgestellt, für die VR, AR, Mixed Reality Brille, dass sie dann zum nächsten Jahr, wenn dann im nächsten Jahr die Hardware erscheint, schon mal was entwickeln können. Das könnte man natürlich auch als Countdown läuft sehen oder so könnte man diesen Subtitle auch einordnen. Da gibt es natürlich viel Interpretationsmöglichkeiten.
Also bei dem Thema AR, VR auf der WWDC tue ich mir immer noch schwer.
Ja.
Auch mit den Gerüchten, die wir hatten und dass es ja hier dem Board vorgestellt wurde, eine Demo gab vom Betriebsrat.
Verwaltungsrat.
Genau. Okay, aber ich glaube immer noch nicht daran. Also für mich wäre es eine sehr große Überraschung, wenn auf der WWDC was in diese Richtung zu sehen wäre. Ich denke, wir sind da immer noch zu weit von einem Start weg.
Ja, deswegen ja Countdown. Und die
Entwickler. Ja, aber ich denke, alles, was wir nicht dieses Jahr noch sehen würden, und auch wenn es Ende des Jahres wäre, ist, glaube ich, zu früh für die WWDC.
Ja.
Auch wenn du den Entwicklern halt, wie gesagt, entsprechend Vorlaufzeit etc. geben willst, glaube ich, wenn die dann nächstes Jahr im Sommer oder Ende nächsten Jahres erst käme, wäre eine WWDC jetzt zu früh. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple jetzt schon da das rausposaunen würde. Außer, es ist ja ein neues Produkt für Apple, also sie schneiden sich da, oder sie würden sich ja selbst da nicht irgendwo jetzt Einbußen aussetzen, wenn sie das Produkt halt jetzt schon vorstellen würden.
Ja.
Außer sie sehen irgendwo einen Wettbewerber in den nächsten Monaten auf den Markt kommen mit einem sehr ähnlichen Produkt. Wo sie sagen, wenn wir unseres jetzt zeigen, ja, und ankündigen, nehmen wir denen oder graben wir denen quasi das Wasser ab.
Richtig, das könnte wiederum dafür sprechen, dass sie es recht zeitnah vorstellen. Ja. Weil, wie du es eben schon sagtest,
von welchen Wettbewerbern hätten wir da irgendwas gehört? Facebook, ja, weiß ich jetzt nicht, inwieweit da. Klar, mit ihrem ganzen Meta und was sie machen wollen und mit dem, aber wollen sie sich mit dem Ding gegen Meta positionieren? Ja, okay, wir wissen ja nach wie vor nicht, was es kann.
Genau.
Ja, und welchen Markt sie damit direkt angehen wollen. Also könnte das durchaus sein, dass sie zumindest mal, wie gesagt, vielleicht da Meta ein bisschen vorauseilen wollen. Könnte sein.
Man weiß ja wirklich nicht, wie sie sich im Markt aufstellen wollen oder ob sie sich sehr fokussiert aufstellen, ob sie sich sehr breit aufstellen wollen. Ich denke mal, dass sie sich sehr breit aufstellen, dass sie halt verschiedene Bereiche ansprechen wollen mit dem Ding. Das ist meine Vermutung, die ich jetzt auch aus den ganzen Gerüchten herausziehe, die wir in den letzten Tagen und Wochen gelesen haben. Ne? Das vermute ich.
Ja, selbst wenn, wir haben es letztes Mal darüber gesprochen, mit der Positionierung dem Businessmarkt gegenüber, selbst wenn sie das vorhaben würden, sobald du einen frei zugänglichen App Store hast, hat sich das so erledigt, das Thema.
Ja, ja, klar.
Da gibt's ein Lights Off für deine Brille. Als Beispiel damals ja auch für Jailbreak, die ersten iPhones, wie gesagt, die Lights Off, das Spiel, ja, was ja eigentlich da sehr gut gezeigt hat, was du eigentlich machen könntest, ja, wenn, da wird es so einen Moment definitiv auch für die Brille geben und damit hat sich das Thema dann sowieso erledigt, ja. Dann kannst du das in irgendeine Nische drücken wollen, wie du willst, ja. Ein offener App Store, der wirklich für jeden Entwickler zugänglich ist, die werden das Ding hijacken.
Ja.
Gut. Was Apple ja auch nicht unrecht sein kann. Ja.
Wir werden sehen, was der Untertitel Countdown läuft bedeutet. Genauso könnte man sagen, sie stellen den Mac Pro vor und der Countdown bis zum offiziellen Verkaufsstart läuft noch, dass man das als Countdown betitelt. Das kann
im Prinzip vieles sein.
Das kannst du ja auf ganz viele Dinge projizieren und kannst ja ganz, ganz viele Dinge damit in Betracht ziehen. Ne? Das ist halt so. Obwohl die Gerüchte.
Neue Stoppuhr.
Ja, neue Stoppuhr in der Apple Watch. Obwohl die Gerüchte ja etwas um den Mac Pro in den letzten Wochen etwas runtergefahren worden sind. Da haben wir ja recht wenig von gehört. Viele sagen ja auch, ja, Mac Pro, ob wir den jetzt wirklich sehen auf der WWDC, da gibt es ja auch viele Fürsprecher und viele Gegensprecher. Ich weiß es nicht. Aufgrund der Lieferkettensituation kann man natürlich sagen, ja, vielleicht verschieben sie das ganze Ding. Aber genauso könnte man sagen, sie kündigen es auf jeden Fall an und der Verkaufsstart wird ins Frühjahr 2023 gehoben oder verschoben. Das kann man auch sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wiederum ist es ein Gerät, was wahrscheinlich auch nicht in so großen Stückzahlen abverkauft wird wie ein MacBook Air oder ein iPhone.
Nein, das nicht. Aber es gibt viele, die glaube ich jetzt abwarten, was der Mac Pro letztendlich wirklich sein wird.
Ja.
Weil wir gerade in Bezug auf Modularität bzw. Erweiterbarkeit ja immer noch Hoffnungen setzen auf den Mac Pro, auch mit der, oder auch wenn er jetzt auf Apple Silicon umstellt, da ist ja trotzdem noch viel Hoffnung, dass man dadurch, dass es halt ein Mac Pro ist, doch noch ein bisschen Pro-Features in Bezug auf Erweiterbarkeit, auch was RAM, ja, also nicht nur Speicher, sondern dann
Arbeitsspeicher und Datenspeicher
betrifft, dass man das auch noch selbst machen kann. Mhm. Inwieweit sich das, und da, wie gesagt, da warten, denke ich mal, viele drauf. Es gibt auch bestimmt einige, die da noch nicht zum Studio gegriffen haben, weil sie wissen wollen, ja, wird der Mac Pro der neue, orientiert er sich mehr an dem, was ein Studio ist, nur eben mit noch mehr Power und einem anderen Design vielleicht. Oder wird es dann doch mehr ein Mac Pro, wie wir ihn jetzt haben, nur auf Apple Silicon Basis? Ich denke mal, da warten viele einfach ab. Und natürlich, was der neue Preis machen wird.
Oder
wo er preislich anfängt.
Ja.
Inwieweit positioniert er sich preislich halt auch gegenüber dem Mac Studio. Mhm. Und je nachdem, wie gesagt, wie er technisch dann einfach sein wird, würde dann vielleicht nicht der Studio für meinen Anwendungsfall doch die bessere Wahl sein. Gerade auch im Hinblick auf den eventuellen Preis, den der neue Mac Pro dann einfach ausruft. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Abwarten aktuell. Gerade weil man ja davon ausging, dass der Mac Pro dieses Jahr noch kommt. Und ob ich jetzt noch mal ein halbes Jahr warte, seit der Vorstellung, und aufgrund der Lieferzeiten haben wir sowieso das Problem, dass ich aktuell warten muss, gerade wenn man halt konfiguriert und nicht von der Stange kauft. Ob ich dann noch mal sage, okay, ich warte bis zur Vorstellung und klicke mir direkt in der ersten Sekunde was im Store zusammen, und bestelle mir den Mac Pro und hoffe, dass ich dann einfach auch einen der ersten bekomme. Mein Gott, ich denke mal, es gibt viele, die einfach jetzt warten, was macht Apple mit dem Mac Pro?
Ja, du sagst es richtig. Es sind auch bestimmt viele, die sich dann nochmal ihre Entscheidung bestätigen lassen wollen für den Studio. Nach dem Motto, das ist das richtige Gerät, weil der Mac Pro vielleicht so viel teurer ist und so weit weg ist vom Studiopreis, dass sich das für mich jetzt nicht rechnet. Allerdings.
Entweder das vom Preis her oder aber, wie gesagt, von dem.
Was sie erwartet haben von dem Gerät.
Wie gesagt, ich kann eben vielleicht doch nicht meinen RAM ausbauen.
Genau.
Mit Riegeln von der Stange für kleines Geld. Und dann kann ich auch, wie gesagt, eventuell zum Studio greifen.
Richtig.
Und habe den entweder früher, beziehungsweise halt immer noch früher, als vielleicht dann der Mac Pro verfügbar sein wird. Dann vielleicht auch gerade in Stückzahlen, dass ich ihn auch kriege. ja, und dann halt nochmal wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich schon ein paar Euro gespart haben. Ja.
Aber es kann ja genauso gut sein, zum Beispiel, dass der kleinste Mac Pro da anfängt, wo der größte Studio aufhört. Aber der Mac Pro ist extrem modular und aufrüstbar. Und da kann es für viele schon eine Überlegung wert sein, zu sagen, ich nehme erstmal den kleinsten Mac Pro, habe dann aber eine Aufrüstbarkeit und kann mir das so hinkonfigurieren, wie ich möchte. Ne, also
ja, vor allem nachträglich noch.
Nachträglich, ja, klar, eben. Und auch bedarfsgerecht für meine Jobs, für meine Produktion kann ich das dann anpassen, so wie ich es benötige. Mhm. Ja. Also das sind ja alles im Moment Überlegungen, die wahrscheinlich bei einigen Leuten im Hinterkopf unterwegs sind. Und gerade bei den Leuten,
die zumindest mal im Markt sind für so ein Gerät. Also genau. Ich bin es definitiv nicht.
Ja.
Auch wenn mir so ein Gerät garantiert gefallen würde, und das habe ich auch damals schon gesagt, als der Mac Pro kam hier, can't innovate my ass, ja. Super schickes Gerät, hätte ich mir damals gerne gekauft, aber das war einfach weder von der Leistung hätte ich es gebraucht, noch konnte ich mir den leisten. Ja.
Obwohl es ja da so aussah und nicht aussah, es war ja faktisch so, dass da das Einstiegsmodell in der kleinsten Ausstattung noch relativ günstig war. Also das war jetzt nicht unbedingt so teuer, das Ganze. Also den Champagnerkübel Mac Pro konnte man wirklich noch gut auch nicht unbedingt als Mac Pro Kunde finanzieren. Ich rede vom Einstiegsgerät.
Ja, im Vergleich zu einem Mac Mini war das immer noch.
Ja, im Vergleich zum Mac Mini schon. Bloß wenn ich mir die heutigen Preise anschaue vom Mac Pro,
ist ja, das... Ja, okay, aber guck dir mal die heutigen Preise von einem Mini an. Ja,
ja, richtig. Ja.
Und mit dem iMac konntest du den eigentlich noch nie so vergleichen, weil der iMac kommt mit allem, was du im Prinzip brauchst. Ja, Display, Tastatur, Maus. Ja, das hast du beim Mac Pro ja nicht.
Nee, richtig.
Ja. Von daher war das immer so schon so ein Ding, ja, Mac Pro mit dem iMac vergleichen. Oder dann gerade mit dem iMac Pro auch.
Ja, ja, richtig. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir auch schon auf der WWDC zumindest was zum Mac Pro sehen werden, wenn auch nur so die groben Daten, gerade was die Silicon-Geschichte angeht, was der nur für Leistung drin steckt und ob er aufrüstbar ist und in welcher Form er aufrüstbar ist. Das denke ich mal, sind die Hauptdaten, die wir erfahren werden und hoffentlich natürlich auch die Preisgestaltung. Das ist natürlich also drei wichtige Dinge.
Wenn es wirklich irgendwo Verzögerungen geben sollte im Zeitplan und sie nur einen Teaser vielleicht zeigen sollten auf die WWDC, dann erwarte ich keinerlei Info in Bezug auf Modularität. Dann werden sie wahrscheinlich irgendeinen schön gemachten Trailer zeigen, ja, wo du das Gerät siehst, wie es aussieht.
Leistungsdaten bekannt.
Sie werden auf den Chip eingehen.
Ja.
Das definitiv. Aber ob sie dann was Großes so sagen in Bezug auf Aufrüstbarkeit.
Weil dann würden sie ja ihren eigenen Markt noch untergraben sozusagen. Weil dann warten wir, bis das Ding kommt, wenn es aufrüstbar ist und kaufen jetzt kein Studio. Das, ne? Also das,
ja, okay, das werden wahrscheinlich eh einige machen.
Ja, ja.
Wie gesagt, sobald die alle auch nur ungefähr ein Datum abgeben, dann werden viele nochmal sagen, okay, dann warte ich eben nochmal 3 Monate länger. Weil es geht ja auch um eine Investition. Es ist ja auch nicht so, dass du sagst, okay, das ist ein Mac Mini, den ich mir da hinstelle.
Ja.
Ob ich da jetzt heute die 700, 800 oder, mein Gott, ich rüste ein bisschen auf, ja, der liegt bei 1500, ob ich mir da hinstelle, ja, oder aber wir reden über 4, 5, 6 oder nach oben keine Grenze, Preise.
Gesagt, das ist richtig.
Ob ich dann nochmal 3 Monate länger warte oder nicht, mein Gott, dann macht den Kohl dann auch nicht fett. Außer ich brauche natürlich jetzt mein Gerät.
Gut, und die Leute, die unbedingt jetzt ihr Gerät brauchen, die haben sich wahrscheinlich schon ein Studio bestellt und sind schon längst ausgestattet.
Und planen dann sowieso entweder damit, den entsprechend zu ersetzen mit einem Mac Pro, sobald er verfügbar ist. Die wissen, ich brauche sowieso noch einen, kaufe mir dann ein Mac Pro und der Studio macht dann eine andere Aufgabe, beziehungsweise geht an den nächsten in der Gruppe vielleicht.
Klar. Also wie gesagt, wer jetzt noch nicht seine Entscheidung getroffen hat, der muss sich das auch vom Workflow her erlauben können sozusagen. Und das ist schon richtig.
Ja, der ist halt in der schönen Lage, dass er halt entsprechend nochmal warten kann. Ja.
Ja, genau.
Ja. Der hat sich vielleicht auch ein MacBook Pro 16 Zoll Apple Silicon gekauft, ja, und ist damit happy.
Ja, klar.
Und sagt, damit kann ich auf jeden Fall meine Zeit überbrücken. Oder hat sich, wie gesagt, jetzt ein Studio geshoppt und hat gesagt, okay, mit dem überbrücke ich jetzt die nächsten 6 Monate, 9 Monate, wenn es hochkommt, ja, bis der Mac Pro da ist. Hab bis dahin vielleicht meine Ausgaben auch schon wieder reingeholt, ja, je nachdem, was ich für Jobs mache. Kann ja durchaus sein. Ist so lange glücklich, ja, und vererbt das Gerät dann einfach weiter, ja.
Ja, oder hat sich eins geleased, gemietet, da gibt's ja auch
Dienstleister. Ja, ja, gerade im Businessumfeld, ja, da gibt's ja so viele Möglichkeiten.
Da gibt's ja so viele verschiedene Varianten, was man da machen kann. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Wenn man die Dinger überhaupt bekommt, sagen wir es mal so,
von der Verfügbarkeit. Das ist natürlich eine andere Sache, ja.
Ne? Und das ist das andere Problem. Na gut, am 6. Juni, ist die WWDC. Das ist bei uns Pfingstmontag. Von daher schauen wir mal, was uns Apple dort zeigt. Jo.
Ist das Pfingsten?
Das ist Pfingstmontag, ja.
Ja, auch schon wieder irgendwann die Zeit.
Die Zeit rennt, ja, ja.
Deswegen alle gucken immer so doof, ja, wenn ich im Januar sage, bald ist Weihnachten.
Wir haben
jetzt schon Juni.
Ja. Mein Gott.
Also noch nicht ganz, aber das erste halbe Jahr ist fast rum. Ja.
So ist es, so ist es.
Ach Mann.
Gut, ja. Hast du das mitbekommen von Sebastian Vettel?
Nein, überhaupt nicht. Als ich das eben gelesen habe hier, habe ich gedacht, what?
Ja, ja, das hatte ich auch gedacht, aber es ist ein typisches Boulevard-Thema sozusagen. Es fehlt nur noch, dass jetzt Frauke Ludewig um die Ecke kommt und das Thema hier einspricht, aber haben wir jetzt noch nicht ganz geschafft, da arbeiten wir noch dran. Jedenfalls ist es so, dass Sebastian Vettel seinen Rucksack gestohlen worden ist. Er ist in Barcelona mit seinem Fahrzeug vor einem Hotel vorgefahren, auf seinem Beifahrersitz lag sein Rucksack und der wurde ihm dann in Windeseile entwendet. So schnell konnte er gar nicht schauen, wie der Rucksack von seinem Beifahrersitz gerissen worden ist. Und es sah dann so aus, oder es war Gott sei Dank so, in Anführungsstrichen, dass sich in dem Rucksack AirPods befunden haben. Und die AirPods, die sind ja auch über die Wo-Ist-Funktion aufzufinden. Und der gute Mann ist clever und kennt seine Technik oder kennt die technischen Funktionen seiner Gadgets und hat dann mit seinem iPhone und einem E-Scooter, er hat nicht mit seinem Fahrzeug die Verfolgung aufgenommen, sondern mit einem E-Scooter. Und das ist jetzt nicht so ein E-Scooter, so ein Tretroller, sondern so ein richtiger Scooter, sage ich jetzt mal, der auch schon ein bisschen Leistung hat, hat denn eigenständig die Verfolgung der Diebe aufgenommen. Also mutig ist er auch noch und hat dann aber auch die Polizei hinzugezogen. Und die Polizisten sind dann auch recht zügig angekommen und hatten ihn eigentlich darum gebeten, sich aus der Verfolgungsjagd herauszuhalten. Also er sollte sich aus der
Verfolgungsjagd... Ja, was ja auch vernünftig wäre.
Ja, aber er hat sich nicht beirren lassen und hat gesagt, nee, da will ich dabei sein. Und hat sich dann der ganzen Sache angeschlossen und hat dann auch gemeinsam mit der Polizei versucht, die Diebe zu stellen und seinen Rucksack wiederzubekommen. Ja, das hat dann mehr oder weniger nicht funktioniert, weil die Diebe waren wohl nicht ganz dumm. Die AirPods sind dann auch aufgespürt worden von Vettel und der Polizei und die Spur ging in ein Kurzwarengeschäft. Kurzwarengeschäft, auch so ein Ding, was wir in Deutschland kaum noch haben. Jedenfalls waren dort die AirPods in einer Blumenvase deponiert, die im Schaufenster stand. Also vermutet man, dass die Diebe die AirPods entdeckt haben und haben dann unterwegs auf der Flucht sozusagen eine falsche Fährte gelegt und haben dort dann die AirPods in dem Kurzwarengeschäft entsorgt. Und da verlor sich dann die Spur und die restlichen Komponenten oder die restlichen Sachen, die im Rucksack waren, sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. Tja, schade. Jetzt ist der Thomas sprachlos.
Ja, ich habe gerade schade.
Dass die Sachen nicht mehr aufgetaucht sind. Ne? Okay, das meine ich. Also wie gesagt, er hat zwar seine AirPods wieder, aber ich glaube, das war sein kleinstes Problem. Ich denke mal, da ging es schon um andere Sachen, die im Rucksack waren. Ne? Wiederum muss man sagen, das waren wahrscheinlich keine dummen Räuber oder Diebe, weil sie haben immerhin die AirPods gefunden und wussten, dass die Dinger über das Wo-Ist-Netzwerk aufzufinden sind. Ne? Also ganz dilettantisch sind die da nicht vorgegangen.
Ja, über kurz oder lang spricht sich halt so dann auch um den Kreisen rum.
Da hat es auch der dümmste Dieb verstanden, dass die Dinger nicht gerade optimal sind für eine Verfolgungsjagd. Ja, was ich ein bisschen waghalsig finde, dass er sich dann weiterhin an dieser Verfolgungsjagd beteiligt hat, dass hätte er dann doch lieber.
Das kann auch mal schief gehen, ja.
Das kann auch mal schief gehen, ja. Da muss er nur auf die richtigen treffen und dann kann das ganz.
Oder an die falschen, ja.
An die falschen, ja. Da kann das ganz blöd ausgehen. Ja. Naja, gut, das zur kleinen Räuberpistole rund um die AirPods. AirPods. Ja, aber mit AirTags geht es weiter.
Ja, ist ja eine ähnliche Funktionalität bei den Dingern, ja.
Ja, prinzipiell, ja. Sie leben im Wo-Ist-Netzwerk, ja. Ja, an der Universität zu Oklahoma, Oklahoma State University, da gibt es wohl im Moment extrem viele Fälle von Stalking und Verfolgen von Dingen, die denjenigen nicht gehören. Also auf dem Campus wurden ganz, ganz viele fremde AirTags gefunden und auch Studentinnen beklagen sich darüber, dass sie in ihren Taschen, in ihren Rucksäcken AirTags gefunden haben, die nicht ihre eigenen AirTags sind. Und deswegen hat sich die Campuspolizei, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, sage ich jetzt mal, da gibt es wohl eine eigene Campuspolizei, genötigt gefühlt, eine Warnung herauszugeben und startet dort auf der Oklahoma State University einige Aufklärungskampagnen und Veranstaltungen, um die Studentinnen und Studenten darauf hinzuweisen, dass es dort einen großen Missbrauch von Apple AirTags-Trackern gibt. Tja, meine Güte. Es scheint mir so, dass immer so punktuell solche großen Ereignisse auftauchen und die dann medial so ein bisschen nach oben getrieben werden, ne?
Ja, mein Gott, Apple in der Schlagzeile verkauft sich halt immer gut.
Ja, klar. Aber dass diese Nachricht bis zu uns rüberschwappt, das ist ja auch schon interessant. Ne?
Ja, ist halt auch wieder Apple.
Ja, klar. Aber ich glaube, Apple hätte sich gewünscht, dass diese Tracker so nicht in den
Verruf geraten. Schon, ja. Ne? Wer wünscht sich das schon?
Auch wenn man
Du kannst halt, wenn du kannst, das ist ja die Problematik, ja. Das geht ja jedem Werkzeughersteller im Prinzip genauso. Du kannst eine Bohrmaschine auch benutzen, ja, um ein fremdes Schloss aufzubohren. Du kannst ein Brecheisen benutzen, um eine Tür aufzustemmen. Ein Hammer, noch nicht mal ein Hammer, brauchst du ja nicht unbedingt, um eine Scheibe einzuschlagen. Aber wie gesagt, jeder Werkzeug oder generell auch Messerhersteller, ja, mit jedem Küchenmesser kannst du das wünscht sich ja keiner von diesen Herstellern. Aber.
Ja, das stimmt. Es ist leider so, dass die Dinger im Moment beliebt sind, um sie negativ zu verwenden. Das ist das Problem. Ja.
Ja, das ist halt auch wieder die Frage, wo willst du halt die Grenze ziehen zwischen Ease of Use, ja, und dann halt wieder, ja.
Ja, ich meine, wer weiß, wie viele andere Tracker dafür benutzt werden und es interessiert keine Sau.
Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt ja auch andere Hersteller oder Tracker von anderen Herstellern, die ja auch entsprechend so verwendet werden. Apple ist halt nun mal ein klangvoller Name, ja. Der ist eher bekannt wie andere Unternehmen, die in dem Bereich zuständig sind, vor allem wenn es vielleicht relativ kleine oder Billigdinger sind, ja. da macht Apple halt mehr her. Und auch da wieder, sie sind zwar spät in den Markt gekommen, haben aber auch aufgrund ja, ihres Marktes, den sie einfach mit iOS haben und mit dem großen Netzwerk, der halt hinter dem Tracker dann einfach auch steht, ja, und der einfachen Anwendbarkeit, haben sie quasi ja den Markt auch nochmal ein bisschen gepusht. Mhm. Und gerade wenn so ein großer Player halt in den Markt reinkommt, klar.
So ist es.
Der muss halt mit allem leben, was kommt. Ja. Der muss es nehmen, der muss es einstecken. Sie haben ja schon versucht, dagegen zu arbeiten, ja, mit Änderungen, die sie vorgenommen haben, mit Updates, mit den Warnmöglichkeiten, die halt iOS von sich aus tut, wenn ein fremder Tracker irgendwo da ist. Aber ja, das verhindert eben nicht, dass sie trotzdem weiterhin so genutzt werden. Ja.
So ist es. Obwohl sie ja noch weiterhin daran arbeiten, dass noch mehr Schutzfunktionen reinkommen. Also ja, Apple hat da ja angekündigt, da noch mehr zu machen. Ja. Sie haben halt noch nicht alle Funktionen halt ausgerollt. Ich glaube, die letzte Funktion war, dass die Alarmsignale jetzt noch lauter erscheinen, wenn es kein eigener Tracker ist, also wenn es ein Fremdtracker ist und so weiter. Aber da ist ja auch die Möglichkeit, einfach den Piepser auszuknipsen. Also von daher ist das im Moment auch jetzt kein valides Mittel, dem ganzen Einhalt zu gewähren. Ne? Das ist das Problem.
Ja, ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass sie gegen diese gemotteten AirTags vorgehen würden. Aber da ist halt auch wieder die Frage, inwieweit kannst du halt zum Beispiel eBay direkt mit ins Boot holen, dass sie solche Listings halt von vornherein direkt raushauen.
Ja.
Oder andere Plattformen, ja, wo die halt angeboten werden. Ist halt schwierig, ja. Aber.
Ja, aber selbst dann ist es so, dass man ja auch noch Bauanleitungen irgendwo findet, wie man selbst diesen Piepser oder diesen Lautsprecher deaktiviert, und das ist relativ simpel. Ne? Ja. Also das ist nicht das große Problem. Ne? Also von daher, ja. Es gibt immer Möglichkeiten, wie du es eben schon richtig sagtest, Produkte, die für einen normalen Einsatz gedacht sind, zu missbrauchen. Egal, ob es jetzt ein AirTag ist oder ein Küchenmesser.
Ja. Wie gesagt, da freut sich ja kein Hersteller, freut sich drüber, ja, wenn er in den Nachrichten irgendwo liest, ja, dass eventuell ein Einbruch gemacht wurde unter Verwendung von seinem Werkzeug. Ja.
Ja, so ist es.
Da freut sich ja keiner drüber.
So ist es. Gut. Aber wo sich ganz viele Leute drüber gefreut haben.
Ja, zu Recht.
Du meinst das nächste Thema mit dem Netzwerkadapter, der jetzt aufgetaucht ist. Ja, gut. Aber ich glaube, wenn ich zum letzten Punkt komme, dann mache ich die ganzen Erwartungen wieder kaputt.
Ja, okay, das ist ein anderes Ding.
Ich glaube, das zerreißen wir jetzt gleich wieder in der Luft. Aber wir lassen uns mal ganz von vorne anfangen. In der FCC Zulassungsdatenbank ist ein mysteriöser Netzwerkadapter aufgetaucht, und es gibt auch eine konkrete Modellnummer, das ist nämlich die A2657. Und da haben jetzt ganz viele spekuliert, Mensch, das ist eine neue Airport-Basisstation, sowas brauchen wir, sowas wollen wir haben. Gebe ich den Leuten recht, sowas brauchen wir und sowas wollen wir haben, weil ich die Produkte sehr gut finde.
Genauso wie Monitore.
Die kamen ja dann ja auch wieder, das ist korrekt. Aber ich glaube, der Aufschrei aus der Airport-Fraktion ist nicht so groß wie der Aufschrei aus der Monitor-Fraktion. So entnehme ich das Ganze. Das ist meine Meinung. Also, weil so stark ist der Aufschrei in der Apple-Community eigentlich noch nicht zu hören, wie der Aufschrei nach Monitor-Geschichten, die ja jetzt Gott sei Dank gekommen sind. Ja, gut, aber gehen wir mal auf die Details ein. Das Ding hat 2x Gigabit Ethernet. Bis dahin klingt das alles noch ganz valide. Hat NFC und Bluetooth. Klingt auch noch gut. Hat einen USB-C-Port. Da würde man sich fragen, wozu ein USB-C-Port? Um vielleicht eine externe Festplatte anzuschließen für Time Machine, Datensicherung. Könnte auch noch sein.
Strom, Netzteil.
Ja, kommen wir gleich zum letzten Punkt zu. Und das Ding hat iOS als Firmware, klingt auch noch gut, weil man könnte ja davon ausgehen, wenn sie jetzt so einen Router oder so eine Basisstation rausbringen, dass es halt noch mehr kann. HomeKit, Steuerungszentrale.
Ja, okay, was kann dein Monitor mehr? Da ist auch iOS drin.
Genau, also das klingt auch noch alles sehr valide, weil man sich ja dann vorstellt, das ist ja denn nicht nur eine simple Airport-Basisstation, sondern es übernimmt noch viel mehr Aufgaben, auch gerade bezugnehmend auf die ganze Smart-Home-Geschichte. Ne? Also würde ja auch noch reinpassen. 32 GB Flash-Speicher, 1,5 GB RAM, das klingt alles super. Bis zu dem Punkt, wo man dann mal ganz tief in diese Spezifikation reinschaut. Und da muss ich sagen, das entspricht nicht eines Endproduktes, was für den Endkunden gedacht ist, in meinen Augen. Weil das Ding kann nur 2,4 GHz WLAN. Und alle aktuellen Geräte sind im Endeffekt Dualband, haben 2,4 und 5 GHz Geräte. Und ich glaube, kein aktueller Netzwerkhersteller bringt jetzt nur noch rein 2,4 GHz Endkundengeräte auf den Markt. Da kenne ich persönlich keinen. Es existieren zwar noch alte Produkte auf dem Markt, die das nur können, aber wenn ich jetzt mit einem neuen Produkt auf den Markt komme, dann müsste er mindestens auch 5 GHz können und 2,4 GHz. Und hier sieht es so aus, wenn man sich mal tiefer umschaut, nur 2,4 GHz. Und dann kommt noch dazu, die Stromversorgung erfolgt über einen USB-A-Anschluss. Und ich glaube, wenn Apple sowas macht, dann gehen sie auf USB-C und bauen da nicht noch zusätzlich einen USB-A-Port rein, weil wir erinnern uns, eben habe ich gesagt, das Ding hat einen USB-C-Port und er hat aber auch noch einen USB-A-Port. Ich schließe mich vielen Spekulanten an und sage, das ist ein Produkt, was sie für ihre internen Geschichten benötigen, um für ihre internen Managementgeschichten, entweder auf dem Campus oder in den Stores, um Dinge zu testen, um vielleicht auch WLAN zur Verfügung zu stellen, um eigene Sachen zu testen, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das ein Produkt ist, was für die Endkunden gedacht ist. Das ist meine Prognose. Ja. Auch wenn sich das andere schön reden, aber ich glaube nicht, dass wir zumindest nicht aufgrund dieser Gerüchte und dieser Zulassung einen AirPod sehen werden und schon gar nicht mit diesen Spezifikationen, die wir gerade in dieser FCC-Datenbank sehen, dass vielleicht ein AirPod kommt, wie es ja dann noch ein anderer behauptet hat. Das kann möglich sein, aber nicht auf Basis dieser Spezifikation. So sehe ich das. Ja. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, gab es im Zusammenhang mit dieser Geschichte auch die Spekulation, dass in macOS 13 Time Machine in der Cloud Einzug halten soll. Da sieht es so aus, dass man dann als zweite Option oder als zusätzliche Option die Möglichkeit hat, sein Time Machine Backup in der iCloud oder im iCloud Drive anzulegen. Das klingt alles gut, aber da müssten sie nochmal ihre verfügbaren Datenpakete erhöhen, weil mit 2 Terabyte kommst du da nicht weit. Wenn du mehrere Geräte hast, wenn du noch deine Fotos in der iCloud hast, wenn du dein iPad sicherst, wenn du dein iPhone sicherst und vielleicht einen stationären Rechner hast und noch einen MacBook hast, dann sind ratzfatz die 2 Terabyte voll.
Ja, vor allem dann noch Familienfreigabe.
Ja, also das müsste auch einhergehen mit einer wesentlich größeren Datenmenge, also ich sag mal 4 Terabyte. Wären da so das ich sage mal nicht das Mindeste, aber das müsste schon mal noch als zusätzliche Option dort erscheinen. Ne? Ist meine Meinung dazu. Das ist
eine gute Frage. Was ist momentan das größte Paket?
2 Terabyte. 2 Terabyte.
Ja. Für einen 10er oder was war das?
Keine Ahnung. Ich habe nur die 50 Gigabyte Variante. Aber ich glaube, ein 10er im Monat.
Ja, ich bin der Meinung, ein 10er wäre es, ja.
Ja.
Ja. Gerade mal googeln, aber.
Also aufgrund dessen, dass natürlich dieser ganze Backup-Prozess natürlich dann auch vereinfacht würde, man muss sich zu Hause nichts vorhalten, ist es natürlich interessant, das Ganze ins iCloud Drive reinzupumpen. Aber wenn du das wirklich mit mehreren Rechnern machst, brauchst du einfach mehr Cloud-Speicher.
Ja.
Schön wär's. Und ich würde mich natürlich auch über eine AirPod freuen, klar, aber naja.
Ja, haben wir ja schon öfter angesprochen. Also, dass sie sich auch da aus dem Markt zurückgezogen haben, da kam ja auch immer das Argument mit den Monitoren. Monitore machen sie jetzt auch wieder. Also ich fände es nach wie vor nicht verkehrt, wenn sie da gerade in Bezug auf Backup, wie sie das ja früher mit der
Time Capsule
hatten, ja, wenn sie sowas wieder hätten. Ich denke nach wie vor, es ist nicht unbedingt jetzt so ein Wunschmarkt von Apple, ja. Aber gerade auch im Zusammenhang, wie du es ja auch dann in der Vergangenheit schon gesagt hast, gerade hier dieses rundum glücklich Paket, ja, Apple Store, alles aus einer Hand, ja, würde sich das, wie gesagt, gerade auch so eine Time Capsule, ja, und Backup ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Es wird uns eigentlich mit dem Mac relativ einfach gemacht. Und trotzdem machen viele keine vernünftigen, regelmäßigen Backups. Ja, da würde so ein Angebot auch von Apple direkt nochmal, denke ich, viel helfen.
Ja, und gerade auch das Ganze, was Apple mit ihrer HomeKit-Geschichte abbildet, und diese Anbindungsmöglichkeiten und die Konfigurationsmöglichkeiten, das würde man natürlich alles in so einer Airport-Basisstation perfekt abbilden können. Mhm. Also diese ganze Smart-Home-Geschichte könnte man da wunderbar mit wahrscheinlich sogar besser steuern als mit anderen Geschichten. Und das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass Apple wieder in dieses Business einsteigt. Und natürlich, wie du es eben sagtest, ganz wichtig, eine Time Capsule oder zumindest eine Station, wo man eine externe Platte anschließen kann, wie es ja bei der AirPort Extreme der Fall war. Die konnte man ja auch zur Time Capsule umbauen, in Anführungsstrichen. Da gab es einen USB-Port und da konnte man halt externe Platten anschließen. Und es war im Endeffekt eine Time Capsule. Ob man jetzt den Weg mit einer fest eingebauten Festplatte gehen muss, ist eine andere Geschichte. Ich fand es sogar mit der externen Platte besser, weil man, wenn das Ding kaputt war, einfach eine andere anschließen konnte und gut war. Ne? Ja. Und so ein Weg, wenn Sie den nochmal beschreiten würden, den würde ich ja für sehr gut befinden, aber naja. Schauen wir mal.
Auch wenn du mal guckst, mit den ganzen Features, die sie ja jetzt mit iOS bringen oder gebracht haben.
Private Relay.
Ja, Private Relay, genau. Ja. Auch die Sache jetzt mit der E-Mail etc. Das halt direkt in den AirPort integriert, was über die Konfiguration dann eventuell deine Geräte einstellt, beziehungsweise du das nicht aktiv vielleicht auf deinem iPhone im Netzwerk halt aktivieren musst, sondern direkt von der Box aus gemacht wird. Beziehungsweise vom AirPort. Box ist ja wieder ein anderer Hersteller. Aber über die AirPort direkt zentral gesteuert wird. Ja, dass du hier wirklich einmal aufstellen, brauchst ja keine Gedanken mehr machen. Das wird dann automatisch im Netzwerk umgesetzt. Auch über WLAN ausgeliefert. Ja, auch für Gäste dann, die bei dir im Netzwerk drin sind, direkt über das WLAN. Dass die dann auch entsprechend die Dienste nutzen, beziehungsweise die Box, die das dann für sie übernimmt, dass man sich da auch über das Gastnetzwerk keine Gedanken machen muss. Das wären halt so Sachen, die könntest du darüber auch machen, die auch Apple gerade in diesem Thema Privacy halt auch wieder in die Hände spielen würden, ja.
Ja, sie könnten,
das halt auch wieder so ein Argument ist, die Box, also ich sag schon wieder die Box, aber die AirPod zu verkaufen. Ne?
Sie könnten halt Dinge realisieren, die ein Drittanbieter gar nicht so realisieren kann, weil er gar nicht die Möglichkeiten hat, sich so in das System nahtlos
einzufügen. Was natürlich dann auch wieder ein Argument wäre, wir müssen das alles aufbrechen, jeder Entwickler muss auf alles Zugriff haben. Ja,
ja, okay.
Ja, das ist ja wieder das andere Thema. Nee, aber bis dahin, ja, wie gesagt, könnte Apple auf jeden Fall auch da nochmal entsprechend Leute halt mit reinholen.
Ja, absolut. Also diese AirPort-Station könnte man verdammt viel machen, aber wahrscheinlich ist das auch wieder so der Wunsch der ganzen Community, genauso wie wir uns ja alle gewünscht haben, dass dieser Monitor kommt. Der ist gekommen. Er hat uns aber gezeigt,
wie lange haben wir darauf gewartet?
Ja, und dann haben wir wieder gemeckert, hat keine Airplay-Funktion, obwohl es gehen würde. Er hat das nicht, hat jenes nicht. Also man hat ja da auch wieder sehr viel gemeckert auf sehr hohem Niveau. Nach wie vor finde ich es immer noch schade, dass es kein direkter Airplay
für so wenig, was man kriegt.
Kein direkter Airplay-Empfänger ist, finde ich immer noch schade, weil es technologisch gesehen liegt das auf der Hand. Verschenktes
Potenzial.
Ja. Ja, klar. Ja.
Und gerade wenn man sich auch mal den M8 jetzt wirklich anguckt, und da sind ja sehr viele Testberichte in letzter Zeit gekommen.
Ja.
Auch gerade sehr viel Positives zu dem Monitor.
Richtig. Zu einem wahnsinnig extrem konkurrenzfähigen Preis mit wesentlich mehr Funktionen. Ne? Also das ist so. Ja, gut, ich meine, ist kein 5K-Display, der Samsung M8, muss man dazu sagen, ja, ist ein 4K-Display, aber der kostet auch nur 800 Euro.
Für die Zielgruppe ist das vollkommen okay.
Ja, also, na gut.
Der Haupteinsatzzweck bei dem M8 ist ja nach wie vor halt Windows-Rechner, ja, und da hast du in der Regel eigentlich nichts mit 5K.
Das ist nicht
klar unbedingt. Klar freust du dich da auch über eine höhere Auflösung.
Ja.
Ja, wunderbar, alles gar kein Thema. Aber das ist einfach kein Standard. Ja.
Aber in der Windows-Welt.
Oder auch nicht so eine supported Auflösung jetzt.
Ja. In der Windows-Welt findet 5K fast nicht statt, das ist so. Hm. Das ist keine Windows-Auflösung, ja. Hm. Na gut.
Selbst da findet teilweise kein Ultra-Wide statt, ja.
Ja.
Okay, es geht jetzt wieder mehr ums Gaming bei mir, aber. Das ist schon traurig, ja, dass selbst auf so einem System wie Windows das immer noch so ein Thema ist, ja, mit Ultraweite. Ja. Mhm.
Gut. Ja, dann gab es noch ein Gerücht von Ming-Chi Kuo. Es gibt ja keine Sendung, wo er nicht stattfindet bei uns. Und er sagt, dass ein neuer HomePod entweder Ende 2022 oder Anfang 2023 kommen soll. Er hat aber nicht gesagt, ob das jetzt der Nachfolger vom HomePod Mini sein soll oder ob das ein neues Gerät sein soll oder ob es zum Beispiel den Classic HomePod ersetzen. Naja, was heißt ersetzen? Den gibt es ja nicht mehr. Aber ob der halt den Platz vom Classic HomePod einnehmen soll.
Neuer Hi-Fi.
Zum Beispiel. Das wäre auch ein Ding, was man wieder beleben könnte. Ne? Also Apple belebt ja gerne alte Dinge. Auch gerne alte Produktdesigns. Guck mir nur den iMac 24 Zoll an. Da könnte man auch mal wieder so ein altes Hi-Fi-Design neu beleben. Schlecht sah das Ding ja nicht aus, finde ich jetzt. Also der Hi-Fi hat ein schönes Design. Also ist jetzt nicht schlecht optisch.
Ja, ein bisschen groß vielleicht.
Na du, wenn ich mir einen Sonos Play 5 angucke, der ist auch nicht gerade viel was kleiner. Also von daher.
Ist der so groß?
Ich gucke gerade mal rechts neben. Da steht nämlich einer auf meinem Schreibtisch. Also
also ja, groß wie ein Haus, ne?
Ja, fast. Ja, also ein Mäusehaus.
Puppenhaus.
Puppenhaus, ja. Ja, wie gesagt, er hat halt nicht gesagt,
welches
Modell.
Ob es eine Erweiterung wird, ob es ein Nachfolger wird. Zu was wird es ein Nachfolger, genau. Hm?
Was mir jetzt spontan einfällt, wo wir gerade bei Airport waren. So ein HomePod Mini könnte man auch optimal als weitere Mesh-Komponente, um das WLAN-Signal weiterzugeben, etablieren und anbieten.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Wäre auch eine Möglichkeit, um auch im Mesh-Bereich noch Fuß zu fassen. Wird Apple wahrscheinlich nicht machen, aber man könnte, wenn man wollte.
Ne? Ja, man kann viel, wenn der Tag lang
ist. So ist es, genau. Jedenfalls hat er aber auch als Unterton gesagt, erwartet nicht zu viel von dem Ganzen. Also im schlimmsten Fall ist es nur der Nachfolger vom HomePod Mini, HomePod Mini 2. Und das war's dann letztendlich. Und ich finde auch, diese ganze HomePod-Geschichte ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Apple sehr viel liegen lässt an Potenzial. Da könnte man so viel machen. Im Multiraumbereich, also Multiraum-Lautsprecher etc., da gibt es so viele Marktbegleiter, die da so gut vorarbeiten, so gut vorleben das Ganze, und warum lässt Apple diesen ganzen Bereich einfach liegen? Ich weiß es nicht. Ja. Der HomePod Mini ist ein gutes Produkt, gerade wenn man mit HomeKit arbeitet, aber das Ding klingt halt wie ein Sack Schrauben. Also das ist das Problem. Das ist halt so.
Frag mal viele andere, die sagen dir nicht, dass er klingt wie ein Sack Schrauben.
Doch. Ich kenne einige Leute, die das Ding echt nicht, klangtechnisch echt nicht gut finden. Ja, also, ja. Sicherlich muss es am unteren Ende einer Multiraum-Geschichte auch einen Einstiegslautsprecher geben. Gibt es bei Sonos auch. Aber die haben natürlich auch was im mittleren Bereich und im oberen Bereich. Den Bereich deckt Apple nicht ab. Na. Gut. Dann hoffe ich mal, dass sie dann in einen neuen Sack Schrauben rausbringen und dass es dann Edelstahlschrauben sind und die nicht mehr ganz so schnell rosten wie die alten Schrauben.
Ja, die rosten jetzt eher weniger, die vielleicht rostig klingen. Ja.
Oder rostig klingen, ja, ja. Gut, und beim nächsten Punkt hoffen wir auch, dass es nicht rostig klingen wird. AirPods Pro der zweiten Generation sollen...
Ja, die ersten klingen schon nicht rostig, warum sollten dann die zweiten?
Ja, die ersten klingen auch gut. AirPods Pro der zweiten Generation sollen im Herbst kommen. Da hat er dann einen Zusatz rausgehauen, ja, aber weiterhin mit Lightning. Ja gut, da habe ich auch nichts anderes erwartet, weil ja erst für nächstes Jahr die USB-C-Umstellung bei den iPhones erfolgen soll. Warum sollen sie denn dieses Jahr schon die AirPods mit USB-C rausbringen, wenn die iPhones noch nicht mit USB-C da sind? Da wird ja kein Schuh draus letztendlich. Ne? Also, ich habe es auch nicht erwartet, wenn dieses Jahr AirPods kommen, dass die schon USB-C haben. Die habe ich dann wirklich erst zusammen mit den iPhone erwartet, dass dann auch die direkten Zubehörprodukte auf USB-C umgestellt werden. Und es heißt ja auch nicht, dass dann nächstes Jahr nicht einfach nur das Case umgestellt wird, dass es dann die AirPods Pro 2 weiterhin geben wird, allerdings dann mit einem USB-C-Case. Und sie können wieder im Zubehörbereich noch ein bisschen Geld generieren. Ihr könnt das Case natürlich auch einzeln kaufen und habt dann USB-C. Ja, ist doch so.
Ja, könnte man machen, ja.
Davon kann man ausgehen. So. Das nächste ist eine Nachricht, die bei mir sehr viel Hoffnung hervorgerufen hat.
Ja, ich habe zuerst gedacht, das wäre wieder so ein HomeKit-Artikel.
Wieso HomeKit?
Als ich die Überschrift gelesen habe, Fenstersteuerung.
Ach so, ja, also. Fenstersteuerung, ja, ja.
Ja.
Ja, stimmt, das kann man auch so interpretieren. Da hast du recht. Nee, es geht um virtuelle Fenster sozusagen, also um Fenster auf dem Bildschirm. Und da hat sich der Entwickler Steve Thornton-Smith
Kannst du das bitte 10-mal schnell nacheinander sagen?
Nein, ich bin froh, dass ich es einmal halbwegs hinbekommen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich immer den vollen Namen da reinschmeiße, aber okay, was soll's. Er hat jedenfalls Hinweise im Apple GitHub Repository für das WebKit-Projekt gefunden, dass es halt so aussieht, dass es einen neuen Multitasking-Mode gibt. Sprich, dass man die Möglichkeit hat, oder dass man angeblich die Möglichkeit haben soll, im kommenden iPad OS 16 Fenster frei zu positionieren und Fenster frei in der Größe zu verschieben. Das wäre natürlich hervorragend. Das würde natürlich ganz neue Möglichkeiten eröffnen, um mit iPad OS fern der Vorgaben von Apple arbeiten zu können und interagieren zu können. Gerade wenn man mit einem Pro-Gerät unterwegs ist mit 12,9 Zoll, da wünscht man sich schon mal, dass man mit den Fenstern etwas individueller arbeiten kann und sie mal so positionieren kann, wie man es benötigt. Also wäre ich sehr großer Freund von der ganzen Optionsgeschichte. Ob das dann wirklich so kommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich hoffe ja, dass da an iPadOS dieses Jahr mächtig dran gearbeitet wird, wie ich es schon so lange predige, die Software wird der Hardware nicht gerecht. Also man kann mehr mit der Hardware machen, als die Software bietet. Und ich wünsche mir auch so einen Pro-Modus, dass ich das iPad OS in einen Pro-Modus versetzen kann, für auch dementsprechend für die Pro-Geräte, um mehr mit dem Produkt machen zu können oder mehr aus der Hardware herausholen zu können. Zum Beispiel, was mich bis heute nervt und ärgert, ich habe zwar Multitasking, aber ich habe nicht die Möglichkeit, Hintergrundprozesse laufen zu lassen. Sprich, wenn ich jetzt mit dem FTP-Tool einen Datentransfer mache, um den Datentransfer abschließen zu können, muss ich das Tool im Vordergrund lassen und kann es nicht in den Hintergrund schieben und kann zum Beispiel vorne E-Mails schreiben und im Hintergrund lädt er meine Daten hoch. Das sind keine Dinge, die im Moment möglich sind. Oder ich...
Dafür gibt's doch eigentlich...
Oder ich rendere zum Beispiel in Ferrit eine Audiodatei. Die Ferrit muss im Vordergrund bleiben, rendere da nicht. Ich kann keine aktiven Hintergrundprozesse laufen lassen. Oder keine Prozesse, die im Hintergrund arbeiten, laufen lassen. Das geht nicht. Das nervt. Tja. Das ist nervig.
Gibt es ja immer noch die Einschränkungen, was ein Programm im Hintergrund, was im Hintergrund läuft, machen kann?
Yep.
Ich habe gedacht, da hätte sich einiges getan in den letzten Jahren.
Nein. Das ist leider alles nicht möglich.
Okay.
Ja. Gut. Ja. Also.
Aber sowas kannst du ja auch machen über die, oder abhängig davon machen, welche Eingabegeräte hast du an dein iPad zum Beispiel angeschlossen. Hast du eine hast du Keyboard und Maus dran, könntest du da zum Beispiel halt solche Funktionen eventuell dann anbieten.
Zum Beispiel.
Und wenn du halt nur mit Stift oder nur mit alle ohne zusätzliche Eingabegeräte arbeitest, hast du halt dein bisheriges zum Beispiel. Vielleicht noch ein paar neue Funktionen, wie wir es ja in den letzten Jahren ja auch immer gesehen haben, mit dem Side-by-Side, ja, mit dem Rein- und Raus-Schieben, ja, mit dem, und wie gesagt, du hast dann zum Beispiel noch eine Maus dran und da fing es ja mit den Accessibility-Features ja auch an, die angeboten wurden, dass du das halt entsprechend alles noch ausbaust und dann eventuell halt da kommst. Aber hatten wir da nicht mal über ein Patent auch gesprochen?
Keine Ahnung.
Für iPad und Fenster
etc. Keine Ahnung. Das könnte man natürlich von den Eingabegeräten abhängig machen. Man könnte es natürlich auch von gerätespezifischen Dingen abhängig machen. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Pro-Gerät oder habe ich jetzt ein anderes Gerät? Das könnte man auch machen. Was ich jetzt allerdings nicht für so elegant halten würde, aber ja, meine Güte. Ja,
okay, hatten wir alles schon mal.
Ja, in Ansätzen hatten wir das.
Features, die halt für spezielle.
Ja, in Ansätzen hatten wir das schon, ja. Klar. Bloß, das iPad OS, das ist absolut, ja, nicht das, was ich erwarte, wenn ich so ein Gerät mit so einer Leistung habe.
Ja, klar.
Ja. Na gut. Da würde ich sagen, sind wir doch eigentlich mit den Hauptthemen dieser Sendung durch, ne?
Ja, wir können jetzt gerade noch mal kurz über ein kleines Gadget sprechen.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Was ich zum Testen bekommen habe, womit ich allerdings noch nicht ganz so viel Zeit verbringen konnte, aufgrund von ja Leben einfach, beziehungsweise ja. Arbeitsleben und Stress. Wir können auf jeden Fall mal kurz ein bisschen was drüber sprechen. Auf jeden Fall ein Verweis auf unsere Folge Numero, was war es denn, 400 irgendwas. 446 oder so ähnlich, glaube ich.
Es war jedenfalls die Folge.
Ich klicke einfach mal auf den Link.
Es war jedenfalls.
Ja, hier ist es mal, 446, genau.
Vom 4.11.2002. War das jetzt 20?
Ja, ja, 2020. Ja, ja.
Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Und ich dachte echt.
Ja, da
hatten
wir noch gerätselt eben. Ja, ja, genau.
Und ich dachte.
Das ist schon so lange her, weil wir alle gedacht haben, es wäre kürzer.
Ja. Ja, ja, und ich dachte echt, Mensch, da haben die jetzt aber schon wieder den Nachfolger rausgebracht. Aber das war ja schon 2020. Wo du über das Headset gesprochen hattest.
Genau, über das, und zwar geht's um das JBL Quantum 800, war ja das Gaming-Headset im Prinzip.
Moment, 800 gesagt, war das alte,
Genau, ne? Ja, meine ich ja, auf das hatten wir in der Folge 446 gesprochen und darauf wollte ich ja auch nochmal verweisen, weil vieles, was ich da angesprochen hatte, trifft nach wie vor auch auf das 810er zu, um was es heute geht. Wir haben also den Nachfolger im Prinzip zu dem Quantum 800, den 810. Jetzt heute mal kurz in der Besprechung. Ich werde da, denke ich mal, die nächste Zeit vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit habe. Gerade in einem Bereich wurde ich von meinen Gesprächspartnern beziehungsweise von meinen Mitspielern darauf angesprochen, dass ich anders klinge. Nicht unbedingt schlechter, sondern einfach anders. Und das wollte ich noch mal ein bisschen genauer testen, beziehungsweise mit anderen Programmen vor allem auch noch mal austesten, inwieweit da klanglich einfach ein Unterschied da ist. Aber ich gehe mal vielleicht kurz noch mal aufs Headset drauf an. Wie gesagt, Gaming-Headset hat auch ein paar typische, nach wie vor noch typische Gaming-Funktionen, wie RGB zum Beispiel. Wer da Wert drauf legt, kann das entsprechend nutzen, beziehungsweise hat das Feature auch. Also für mich eigentlich die zwei Punkte, die mir, oder sagen wir mal drei Punkte, die mir direkt ins Auge gesprungen sind, beziehungsweise man gemerkt hat, wenn man es in die Hand nimmt. Mir kam es etwas leichter vor als der Vorgänger, was sich dann auch bestätigt hat, als ich mal in die Daten geguckt habe. Es sind knapp 50 Gramm, die es jetzt einspart, obwohl wir, da kommen wir direkt zum zweiten Feature, eine wesentlich längere Akkulaufzeit haben. Im alten Geräten, das hatte ich ja auch angesprochen, wie es ums 800er ging, dass die angegebene Akkulaufzeit auch sehr gut erreicht wird, zumindest mal in den Tests, die ich gemacht hatte oder in der Nutzungsdauer damals zu dem Bericht im Geek-Café, dass ich da auf jeden Fall auch auf die angegebene Zeit komme. Und das waren ja, glaube ich, 14 Stunden, die im Datenblatt stehen, ja, dass das auch auf jeden Fall passt. Jetzt haben wir bis zu 30 Stunden. Mhm. Und das ist eine Akkulaufzeit, da kannst du dich nicht beschweren, um es mal so zu sagen.
Ja.
Gerade für ein Gaming-Headset, was du wireless nutzen willst, bis zu 30 Stunden, das ist ja dann auch wieder abhängig davon, ja, Lautstärke, wie nutzt du es? Nutzt du es halt über die 2,4 Gigahertz, ja, über den Stick, beziehungsweise bist du mit Bluetooth verbunden, das ist ja, macht ja auch nochmal einen Unterschied, mit Mikro, ohne Mikro, also mit mitsprechen, ohne sprechen, das hat ja alles einen Einfluss auf die Akkulaufzeit. Aber bis zu 30 Stunden, also im Prinzip die Laufzeit also verdoppelt, das ist eine Ansage. Und das macht auch durchaus Sinn in dem Bereich, weil du natürlich möglichst lange ohne am Kabel zu hängen, und du kannst das ja auch benutzen, während du auflädst, trotzdem ohne Kabel, auch wenn es nur am Strom hängt, willst du dann, wenn es ein Wireless ist, ja auch Wireless nutzen. Und 30 Stunden sind auf jeden Fall eine Ansage, wo du, je nachdem, wie deine Gaming-Sessions aussehen, du definitiv durchkommst.
Ja,
wenn
klar.
du über einen Feiertag oder am Wochenende dann nonstop das Ding aufsetzen hast, könntest du da mal in die eine oder andere Situation kommen, wo du mal zwischendrin auftanken musst. Aber zu, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Gaming-Sessions, gar kein Thema. Da kommst du auf jeden Fall wunderbar durch, selbst wenn du nonstop mit deinen Kumpels irgendwie am Chatten bist oder aber, wie gesagt, in der Gruppe spielst und da halt mit deinen Anweisungen links etc., je nachdem, was du halt am Zocken bist, dann ständig am Kommunizieren bist, ist das eine Laufzeit, die eigentlich ausreichen sollte. Und ein Thema, da hatten wir auch kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, das ist immer so ein Ding, ja, manch einer legt da Wert drauf, ein anderer nicht, einer bevorzugt das, ein anderer bevorzugt jenes. Wir hatten beim 800er einen abgewinkelten Stecker dabei. Und jetzt ist er alle Klinkestecker zum Anschließen an deine Quelle. Und jetzt ist er halt ein gerader Stecker. Ja. Mhm. Der eine das, der andere das. Wer Winkel bevorzugt, ja, und das ist ja nicht die Norm in der Regel bei Klinkensteckern oder bei Kabeln gebundenen Kopfhörern, der hat, wie ich auch, in der Regel einen Adapter noch, ja, den er dann einfach zwischenstecken kann. Deswegen macht das nicht so viel aus. Ich bin immer ganz froh drum, wenn halt von Haus aus so einer mit dabei ist, weil das für meine Zwecke, ja, eigentlich immer ganz nett ist, wenn halt ein Abgewinkelter dabei ist. Aber wenn man, wie gesagt, drauf Wert legt, hat man irgendwo eine Lösung auch da wieder zur Hand. Beziehungsweise dadurch, dass du ja da im Prinzip deine Standards ja hast mit Klinke,
ja,
gibt's auf jeden Fall im Supermarkt genug Möglichkeiten, da eine Lösung zu finden. Wie gesagt, das ist Geschmackssache mit dem Kabel. Und im Prinzip ist es ja ein Wireless-Headset.
Mhm.
Wann greifst du mal auf ein Kabel zurück?
Mhm.
Von daher.
Ja, genau. Und du hast ja gesagt, das ist ein Standardkabel, logischerweise Klinkensteckerkabel. Und von daher kann man das ja anpassen, wenn man das haben möchte.
Ja, und vor allem, wie gesagt, ich habe hier in meiner Schublade sogar mehrere von diesen Adaptern oder Winkeln halt. Wer da Wert drauf legt, wie gesagt, hat auf jeden Fall was. Da in der Regel, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Von daher, ja, wie, manch einer wird das Kabel nie angepackt haben. Oder nie anpacken.
Möglich.
Außer aufladen wirst du wahrscheinlich nie ein Kabel an deinem Headset dran haben in der Regel. Von daher.
Ja.
Ich habe es jetzt eigentlich fast ausschließlich per Bluetooth benutzt an meinem iPhone. Sei es zum Spielen, ja, oder vielleicht mal je nachdem in der Pause zwischendrin einen Podcast oder auch mal kurz Musik zu hören. Am PC bis jetzt groß noch nicht. Das muss ich noch machen. Wie gesagt, bei mir, dadurch, dass ich viel beruflich aktuell auch gerade mit Krankheitsvertretung sowieso schon am Computer sitze, habe ich jetzt, wenn überhaupt mal zum Zocken, dann mal mobil gespielt. Ja. Hatte ich das mal angesprochen in den letzten Wochen? Ich glaube, da hatten wir es mal kurz über COD Mobile gehabt. Ja. Ach ja, das war in Bezug auf den Gamesherd, glaube ich. Oder war das auf Podcast?
Keine Ahnung.
Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Ja.
Weil, wie gesagt, mobil, hatten wir mal kurz über Apex Mobile gesprochen? Ich glaube ja, gell, ganz kurz. Mhm. Ja, genau, ja. Und ja, da hatten wir mal ganz kurz drüber gesprochen. Und bin dann da ein bisschen, auch gerade weil ich dann entspannt vom Fernseher auch nochmal was machen kann. Wie gesagt, PC, da kam jetzt am Donnerstag noch dazu, dass er sowieso gezickt hat. Ja, den bin ich gerade wieder frisch am Einrichten, was Windows betrifft. Ja, nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich hasse Windows. Und das in einem Apple-zentrischen Podcast, ja. Welch Wunder.
Welch Wunder, ja.
Welch Wunder, ja. Mhm. Nee, aber hier, ich bin ein bekennender Gaming-PC, also PC-Spieler, ja. Von daher kommst du um das Thema Windows einfach nicht rum.
Ja,
ist das so. Klar kannst du auch wieder sagen, mit Linux und SteamOS und allem Möglichen, ja, okay. Klar, würde ich mir demnächst auch gerne mal angucken, aber deswegen schraube ich mir, oder speziell deswegen schraube ich mir weder einen PC zusammen oder eine Linux Box zusammen, noch installiere ich mir Linux, ja, um das zu machen, dann geht es doch wesentlich bequemer und kompatibler mit Windows. Ja. Mhm. Auch wenn du, je nachdem, vielleicht mal Pech hast. Aber egal, anderes Thema. Auf jeden Fall zurück zum 810. Mhm. Wie gesagt, die Sachen, die mir halt direkt ins Auge gesprochen sind, Gewicht, Akkulaufzeit, das Kabel, was mit dabei ist. Ansonsten habe ich nichts vermisst, ja, was irgendwie mir fehlen würde vom Vorgänger, was auch schlecht möglich ist, weil die Ausstattung ist im Prinzip dieselbe. Ja. Mhm. ANC funktioniert nach wie vor super. Ja. Mhm. Das hatte ich ja damals schon erwähnt, ja, gerade auch im Bezug darauf, dass man Gaming-PC auch gerade mit der Leistung und mit teilweise im Hoch- oder unter Volllast auch Lautstärke, ja, dann der Lüfter auch mal ein bisschen dreht, ja, und du alleine schon durch die Konstruktion, aber auch mit dem ANC da einfach nichts mehr mitkriegst. Ja. Das ist wirklich ein sehr gerade im Spielen und unter Volllast ein sehr schönes ANC, was da läuft. Manch einer, habe ich jetzt auch gerade noch mal gelesen gehabt, hat ja gesagt, das ANC wäre ein bisschen aggressiv, hat das genannt. Würde ich jetzt so nicht nennen wollen, sondern ich finde es nach wie vor ein wirklich gutes ANC. Genauso die anderen Funktionen, ja, mit dem Surround Sound etc. Da hatte ich ja damals schon gesagt, solange es auch her ist, ja, dass es Feature da ist, ja, dass es funktioniert, aber dass ich jetzt generell von diesen synthetischen Raumklängen nicht so der Freund bin und diese Funktion ja auch nicht nutze, daran hat sich jetzt in der Zeit auch nichts geändert, seitdem ich das 800 im Einsatz habe. Von daher, das Feature ist nach wie vor noch da, ja, tut seinen Job, aber
ja, gut.
Gesagt, ich bin da jetzt nicht.
Es sind ja Optionen, die man halt nutzen kann, aber ja, nicht nutzen muss. Also von daher muss das dann nach persönlichem Geschmack aktiviert oder deaktiviert werden.
Ja, genau. Ja. Und nach wie vor, du hast ja, man kann auf jeden Fall auch heute noch mal in die Folge 446 reinhören, wenn man da noch ein bisschen ausführlicher was hören will. Da sind wir auf ein paar Sachen noch eingegangen. Ansonsten ein sehr gelungenes Update. Nach wie vor preislich, würde ich sagen, auf jeden Fall gerechtfertigt. Gerade wenn man sich mal einen Straßenpreis anguckt, der hat ja eine UVP von 199. Du kriegst dann irgendwie, ja, je nachdem, zwischen 170, 180 Euro.
Amazon 179 aktueller Tagespreis von heute.
Ja, genau. Also finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt und einen guten Preis für das Headset, für die Funktionen, die man kriegt. Was sich noch geändert hat, und da hatten wir vor der Aufnahme drüber gesprochen, ich habe es jetzt noch gar nicht erwähnt, die Verpackung ist meiner Meinung nach besser.
Sie ist umweltfreundlicher.
Umweltfreundlicher, unter dem Aspekt für meine Empfinden her auch besser. Mhm. Sie mag nicht mehr ganz so flashy sein, weil du hattest ja früher diese Buchverpackung, du hast es aufgeklappt, du hast dann deinen transparenten Kunststoff gehabt, wo du aufs Headset gucken konntest. Ja, das hast du halt jetzt bei der Packung nicht mehr. Aber dafür null Plastik oder kaum, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren die Kabel mit diesen Alu-Dingern da ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie die fixiert waren oder wie die verpackt waren. Auf jeden Fall, ansonsten, wie gesagt, dieses mir gefällt sie besser. Und wie gesagt, auf jeden Fall um einiges umweltverträglicher. Und das ist ja auch immer so ein Ding. Uns zwei, ja, liegt sowas einfach, ja. Wir sprechen das ja auch gerne an, wenn es wirklich der Fall ist, ja, bei Produkten, die wir testen. Und ich denke mal, da haben sie auch einen großen Sprung einfach getan, oder einen sehr schönen Sprung auch getan, beziehungsweise vom Verpackungsdesign her, von der Umstellung auch her. Und auch von der Umsetzung her haben sie wirklich einen schönen Job gemacht im Vergleich auch gerade zu der Verpackung vom Vorgänger. Kann man, wie gesagt, finde ich, sollte man auch mal erwähnen, da haben sie auf jeden Fall was Gutes getan. Auch wenn das wieder gegen meinen Job im Prinzip spricht, ja, der sich ja nur um Kunststoff im Prinzip dreht, in allen möglichen Farben, Formen und Einsatzzwecken. Aber trotzdem, ja, gut gemacht.
Gut. Ja, klingt gut. Also fassen wir jetzt mal zusammen. Es ist keine Produktrevolution, aber eine Evolution. Wir haben verdoppelte Akkulaufzeit von 14 auf 30 Stunden. Wir haben eine umweltfreundliche Verpackung. Wir haben ein geringeres Gewicht, was natürlich auch zum Tragekomfort
Klar, wenn du denn jetzt beiträgt. So ohne Vergleich aus der Packung nimmst, okay. Aber ich habe ja beide Geräte hier. Und
ja. Naja, 50 auf. Gramm sind ja, 50 Gramm.
Auf. Gerade wenn du die halt länger auf dem Kopf tragen musst, dann macht sich schon bemerkbar. Zumindest bei mir gegenüber, ja.
Ja. Und was ich noch sehe, wir haben von Bluetooth 5.0 auf Bluetooth 5.2 eine Standarderweiterung.
Klar, inwieweit sich das natürlich dann in deinem Anwendungsfall halt
widerspiegelt,
ist eine andere Frage. Aber ja.
Ich wollte es halt nur erwähnen, vollständigkeitshalber. Ja. Also auf jeden Fall eine konsequente Weiterentwicklung, allein schon wegen der Akkulaufzeit finde ich das sehr, sehr interessant. Und preislich gesehen haben sie sich ja nicht verteuert, sind ja auf dem gleichen Niveau geblieben wie die Vorgängermodelle. Also von daher finde ich das interessant. Gut. Schön.
Ja, also nach wie vor ein schönes Produkt. Also wenn mich da irgendjemand immer mal drauf anspricht, sage ich immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das Ding mal an. Setzt es mal auf. Gerade im Bereich Wireless zu dem Preis.
Ja.
Nach wie vor von mir immer gerne empfohlen, wenn jemand nachfragt bei mir.
Gut, wunderbar. Okay, dann haben wir das auch. Mhm. Schön. Ja, Thomas, ich würde sagen, wir sind aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund, dass das Dokument einfach jetzt auch ausgelesen ist, am
Guck
Ende
mal, heute, der... heute auch mal wieder zu einer anderen Zeit aufgenommen, gell? Jetzt haben wir schon wieder 17 Uhr, also eigentlich Zeit, den Grill in Position zu rücken.
Wenn es jetzt nicht gerade draußen regnen würde, dann wäre das
regnet es bei euch?
Bei uns regnet es, ja.
Andi, bei uns ist es ein bisschen windig und wolkig, aber es ist noch trocken.
Ja.
Und selbst da, ich habe auch zuletzt, als es geregnet hat, gegrillt. Ja. Das Schöne ist ja bei uns mit den Möglichkeiten, die wir haben, gerade auf der Terrasse zieht sich das Dach ja noch ein bisschen auf die Terrasse rein. Du hast ja ein sehr trockenes Eck, wir haben ja, weil mein Grill ist ja auf Rollen im Prinzip. der ist halt relativ flexibel, was du da machen kannst. Und dann stand er unter dem Vordach und da habe ich schön gegrillt. Geht auch, wie gesagt, bei alle, zumindest mal mit dem, was wir hier haben, kann man das auch schön machen. Und ähnlich wie beim Cabrio fahren.
Wie meinst du das? Du musst rechtzeitig das Dach drüber ziehen oder was?
Nee, den Cabrio kannst du ja, wie gesagt, im Prinzip immer offen fahren, außer es regnet. Ja. In meinem Fall kannst du auch grillen, wenn es regnet, wenn du halt einen Grill an der richtigen Stelle stehen hast.
Es gibt ja auch die modernen Cabrios, haben ja auch eine Nackenheizung und all sowas. Also da gibt es ja sehr viele.
Gab es da nicht mal ein paar Trendstreitigkeiten, Mercedes
hatte die, genau.
Die Mercedes da hatte irgendwie Probleme gehabt und musste doch mal. Haben sie es wieder im Zubehör?
Ich weiß es nicht.
Sie mussten es ja mal streichen aus der Extraliste.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es Third-Party-Sitzhersteller gibt, die sowas anbieten, in einer kompletten Sitzkomposition sozusagen, aber preislich sehr intensiv. Ne?
Ja.
Aber gut,
es war schon, machen,
ist auch schon immer teuer einen besonderen Geschmack zu haben, oder wie heißt es so schön?
Mhm.
Gut, dann schauen wir mal. wie es dann nächste Woche weitergeht. WWDC ist in greifbarer Nähe und vielleicht kommen dann auch noch ein paar neue.
Der Countdown läuft.
Der Countdown läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kommen dann auch noch ein paar neue Gerüchte an den Start.
Ja, ja. Ich denke mal schon, ja.
Ja. Obwohl es ja in einigen Bereichen, wie gesagt, rund um den Mac Pro sehr ruhig geworden ist. Ja, entweder sind das gute Zeichen oder schlechte Zeichen.
Ja, entweder Ruhe vorm Sturm oder aber das hat sich alles so weit irgendwie verschoben, dass dann dass wir vielleicht wirklich in den sauren Apfel beißen müssen und damit leben müssen, dass wir vielleicht nichts sehen und hören werden dazu. Ja.
Ja gut, ich meine, das ist ein Gerät, was bei mir sowieso nicht im Budgetplan steht und das würde im Endeffekt
Begehrlichkeiten wecken könnte, aber wenn wir so realistisch sind, es ist eigentlich nichts für.
Ja. Oder man ärgert sich dann halt nur, dass man sich nicht leisten kann oder will, wie auch immer. Und nee, weiß ich nicht. Das weckt immer so zu mehrere Gefühle bei mir. Auf der einen Seite so nach dem Motto, es bestätigt dann die Entscheidung, dass der Studio für mich der richtige Rechner ist. Das wird wahrscheinlich die Präsentation vom Mac Pro bei mir auslösen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen, oh, ich hätte ihn ja schon gerne, ne? Auch wenn man ihn nicht ausnutzt definitiv für einen nicht der richtige Rechner ist. Aber ich meine, alle Dinge, die Spaß machen, sind wahrscheinlich nicht, wie soll ich sagen, die richtigen Dinge für einen oder objektiv für einen die richtigen Sachen. Ne? Ist halt so. Das ist halt so. Autos zum Beispiel, alle Autos, die Spaß machen, sind objektiv gesehen nicht die richtigen Autos.
Das ist immer die Frage, wie man Spaß halt für sich definiert.
Ja, ja. Das ist.
Wenn du dann sagst, okay, Spaß halt, Freude am Fahren, um es mal so auszudrücken, und du halt laut und viel PS und vielleicht dann auch noch möglichst bequem etc., ja, je nachdem.
Ja, du kannst.
Ist vielleicht nicht unbedingt das Vernünftigste, was man sich momentan anschaffen kann, wenn man mal gerade auf den Fußabdruck hin mal guckt, den man dann hinterlässt. Aber wie gesagt, das ist immer eine Frage, wie man halt Spaß definiert.
Das ist korrekt.
Du kannst ja auch Spaß haben mit einem kleinen Honda Civic. Ja,
du kannst
nicht unbedingt jetzt was das Fahren vielleicht oder das schnelle Fahren betrifft, aber
du kannst ja mit einem Gogo Mobil Spaß haben oder mit einer BMW Isetta Spaß haben. Es gibt halt eine verschiedene Farbabstufungen von Spaß.
Ja, wie gesagt, es ist halt die Frage, wie man sich oder wie man halt Spaß definiert. Ja. Du kannst ja auch Spaß am Schrauben haben, ja, und freust dich über irgendeinen Oldtimer oder
zum Beispiel.
Was heißt Oldtimer, aber über ein älteres Auto, wo du halt vielleicht noch viel selbst schrauben kannst.
Ja, klar.
Das muss ja dann nicht unbedingt was mit Motorleistung oder etc. zu tun haben, ja.
Richtig, genau. So ist es. Wie gesagt, der Spaßfaktor kann ganz viele verschiedene Farbtöne haben. Mhm. Ja, so ist es.
Ja.
Gut. Aber wem sage ich das? Gut, jetzt habe ich schon dreimal gut gesagt und die Sendung haben wir immer noch nicht beendet.
Ja.
Kriegen wir das schon noch hin? Also, Thomas, wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Sendung wieder. Irgendwann nächste Woche dann.
Nächste Woche, genau.
Okay, bis dann. Ciao.
Tschüss.